Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
Ja, hallo, auch von mir, von uns. Das Thema des heutigen Podcasts soll sein Kommunikation. Kommunikation innen, Kommunikation mit dem Innen, von innen nach außen, von außen nach innen. Ja, alles, was sich letztlich um das Thema Innenkommunikation so bewegt.
Genau, wir sprechen über das Thema, weil es einen Kommentar gab, in dem das Thema aufgekommen ist. Und weil es für uns in unserem ganz alltäglichen Leben immer wieder eine Rolle spielt und nicht nur für den, also nicht nur am Anfang wichtig war. Als Ding. Wie hat das denn bei euch angefangen mit dieser inneren Kommunikation?
Es ist schön, dass wir in unserem Podcast immer mit den Anfängen anfangen, wo wir dann immer selber nochmal zurückblicken müssen. Ich glaube, der Begriff Innenkommunikation, das ist ja so ein sehr, ne, für uns ist das so ein Therapeutenbegriff. Also,
ach echt?
Ja, irgendwie schon, das ist, oder zumindest so ein therapeutischer Begriff Innenkommunikation, weil ich glaube, dass das, was damit gemeint ist, das gab es ja schon immer. Aber, oder denke ich jedenfalls. Aber dass es dafür einen Begriff gibt, das kam, glaube ich, später erst dazu. Und schon mit dieser Aufforderung, und ich glaube, da ging es viel darum, bewusster im Kontakt untereinander zu sein und die Wahrnehmung zu öffnen für das Miteinander und einen Austausch möglich zu machen, vielleicht auch einen gezielten und bewussten Austausch, ne, und einen gewollten Austausch. Und das fing, glaube ich, bei uns einfach tatsächlich dann auch eben mit den therapeutischen Kontakten an. Wobei, ja. Ich weiß von, naja gut, aber da vielleicht später zu. Ich denke, für uns war der Anfang für bewusste Innenkommunikation dann halt eben wieder mal die erste Therapie oder die erste therapeutische Arbeit dazu. Wie war das denn bei euch? Also,
ja, ich glaube, dass wir, ohne das zu wissen, innere Kommunikation gemacht haben, schon lange bevor wir Therapie gemacht haben. Dass wir, also jedes Tagebuch schreiben ist ja im Grunde innere Kommunikation oder Reflexion. So, also, ne, wir haben irgendwie noch eins unserer ganz allerersten Tagebücher, in dem ein Innen an eine Person schreibt oder so eine Zwiesprachen beschreibt. Also, wo irgendwie klar ist, okay, da es liest sich irgendwie so, ich weiß nicht, kennt ihr das, das gab es bei uns an der Schule eine Weile, dass man ein Buch hatte, das man mit seiner Freundin zusammen vollgeschrieben hat, indem man sich Briefe geschrieben hat und das Buch dann nochmal ausgetauscht hat.
Mhm. Nee, kenne ich nicht, aber
sowas Ähnliches hatten wir auf so eine ganz verquere Art schon eben ganz weit vor innere Kommunikation und schreiben Sie mal eine Liste oder so, hatten wir halt eben ein Innen, das mit einem anderen Innen geschrieben hat und da irgendwie so eine Art, wenn ich irgendwie einen Brief schreibe oder wenn ich einen Tagebucheintrag schreibe, schreibe ich mir auch irgendwie eine Antwort, aber irgendwie auch nicht. Also so ein Ding hatten wir irgendwie schon.
Ja, das meinte ich halt gerade auch, ne? Das ist, glaube ich, Innenkommunikation entsteht ja oder beginnt ja nicht mit einer therapeutischen Auseinandersetzung, sondern die gibt es vorher, die gab es bei uns vorher definitiv auch.
Ja. Es ist halt die Frage, wofür ist innere Kommunikation eigentlich gut? Also was mir auffällt, ist, in therapeutischen Kontexten kommt es immer zum Thema oder kommt es eher immer wieder zum Thema innere Kommunikation oder auf das Pochen der Wichtigkeit innerer Kommunikation, wenn es darum geht, Probleme zu lösen.
Ja.
Und ich erlebe das, also ich weiß nicht, ob das so bei uns so special ist oder ob das bei allen anderen auch so ist, aber ich habe immer das Gefühl, wir machen dauernd innere Kommunikation und erzählen uns dauernd immer irgendwie was. Also es ist halt unterschiedlich, was bei wem ankommt und wie es vor allen Dingen ankommt. Aber wenn es um Probleme geht und man das gezielt machen muss, dann ist es auf einmal voll der Act und super schwer. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das, also manchmal denke ich dann noch, oh, es ist doch irgendwie, bin ich ein Faker? Kann doch nicht sein, dass das irgendwie so, also mache ich das mit Absicht, unbewusst, bewusst, keine Ahnung, also irgendwie so, dass es dann auf einmal, also den ganzen Tag quakt irgendwas und habe ich ständig irgendwas im Kopf oder im Ohr und merke was von den anderen, aber wenn es dann um ein Problem geht, ist da niemand mehr. Wenn ich dann so mit einem Auftrag hingehe und sage, wir müssen über das und das reden, wer fühlt sich verantwortlich? Zing. Alles leer, niemand mehr da. Es kommt keine Antwort mehr. Ich weiß nicht, ist das bei euch auch so?
Also ja, unbedingt. In dem Moment, wo es darum geht, bewusst zu kommunizieren, fühlt es sich plötzlich völlig unmöglich an.
Und auch irgendwie unnatürlich. Ich habe immer das Gefühl so.
Ich glaube, in dem Moment, ne, wo jemand dazu auffordert, das als Mittel zu nutzen, gerade auch in Problemsituationen oder bei Konflikten oder bei, ne, dann kenne ich das auch. Dann hat man plötzlich das Gefühl, totale Stille. Da ist gar niemand. Da ist auch nichts und niemand, mit dem man sich jetzt noch austauschen könnte. Ich würde gerne nochmal so einen Schritt zurück. Wenn du jetzt jemandem Außenstehenden erklären müsstest, der quasi nicht viele ist, wie hört sich das an in Kommunikation? Ist das, also gibt es so eine Vorstellung? Ich weiß, wir haben ja mal in einem Podcast gesagt, ne, stell dich mitten in einen Supermarkt, mach die Augen zu und du hast so eine Idee davon. Aber das war ja eigentlich auch erstmal nur ein Bild. Wie würdest du das für dich beschreiben?
Ich habe irgendwie immer sowas von. Also ich fand das Bild ganz gut, aber bei uns ist das irgendwie mit, das viele sein hat für uns immer so viel damit zu tun, mit so einer gewissen Konsistenz. Also wir haben uns irgendwann mal beschrieben als eine Art Eintopf mit unterschiedlichen Komponenten, die alle eine unterschiedliche Konsistenz haben und eine bestimmte Dichte und einen bestimmten, ja, und einen bestimmten Anteil an Kohlenstoff. Also wir waren da irgendwie, also so. Und das ist, innere Kommunikation bedeutet zuzulassen, sich als Eintopf durchzurühren. Wenn man alles einfach stehen lässt, teilt es sich immer hübsch auf in die Schichten von, also ne, je nachdem, Öl ist ganz oben, das Gemüse ist in der Mitte und ganz unten sind die schweren Bestandteile wie Fleisch oder Kartoffeln oder so. Und innere Kommunikation bedeutet für uns eine Erschütterung, die alles irgendwie durcheinander wirft. Und damit eben ermöglicht, dass wir so Kontakt haben oder eben auch nicht oder wieder weiter auseinanderdriften oder so. Für uns hat es so was ganz Fleischliches eben, was ganz, also für uns läuft das eher über so ein haptisches Gefühl, so ein Empfinden von, da ist der und da bin ich und irgendwas dazwischen könnten all die anderen sein. Irgendwie so. Mhm. Und innere Kommunikation, wenn ich das jemandem erklären sollte, zu jemandem sagen sollte, wie genau das funktioniert, dann würde ich immer sagen, es ist im Grunde ein Selbstgespräch. Nur dass es eben zwischen dem, was du sagst und dem Aufgreifen dessen, was man meint, dass es da eine Lücke gibt, die fremd ist oder die bedeutet, eine fremde Reaktion zu bekommen oder so ein Gefühl zu haben von, ja, einer fremden Präsenz, die mitredet. Oder die auch anstelle von dir mit dir redet. Also so.
Resonanz, wäre das ein gutes Wort dafür?
Ja. Ja. Es ist halt sowas, was, also ich finde es schwierig, genau zu erklären, was es ist, weil das sowas ist, was ganz, ich glaube, auch bei ganz vielen Menschen, wenn nicht sogar bei allen, total unbewusst läuft. Ich glaube, viele Menschen machen selber ganz viel eigene Kommunikation. Also kennst du Menschen, die Selbstgespräche führen, also laut?
Ja.
Und das sind ja manchmal, niemand sagt ganze Sätze oder stellt sich eine Frage, sondern sagt eigentlich immer Sätze, die eigentlich keinen besonderen, ich sag mal, Nährwert haben. Aber wenn jemand, ich kannte mal jemand im Büro, der hat immer gesagt, ja, dann muss ich das jetzt gleich mal noch so und so machen und gleich noch mal so und so machen. Und das ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, was die eh so in ihrer, so im Kopf haben und nur noch mal so, dadurch, dass sie es aussprechen, ist es noch mal fester drin und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es vergessen, ist noch mal anders. Und bei uns ist das irgendwie so, dass wenn ich etwas ausspreche, dann ist es für meinen Kopf überhaupt erstmal da. Also das ist dann übertragen auf dieses Beispiel im Büro, wenn ich dann sage, und dann muss ich noch aufstehen und, keine Ahnung, den Müll wegbringen, dann ist diese Idee von, ich muss aufstehen und den Müll wegbringen, überhaupt erstmal im Kopf. Also es geht darum, dass wenn ich etwas kommuniziere oder ausspreche, dann ist es überhaupt erstmal da. Und was dann damit passiert, liegt eben nicht mehr genau bei mir. Es kann sein, dass ich sage, ich muss noch den Müll wegbringen, diese Botschaft aber gar nicht bei mir ankommt, sondern bei irgendjemand anderem im Innen und die sagt, ach ja, mache ich gar kein Problem, weil ich muss ja nachher eh noch da und dahin und das machen. Und das ist dann wieder diese fremde Präsenz, die ich merke. Oder diese fremde Resonanz. Und so würde ich das halt irgendwie erklären. In einem komisch schrägen Beispiel, das wahrscheinlich wieder niemand verstehen kann.
Möchtest du noch ein anderes Beispiel probieren?
Ich weiß kein anderes. Ich glaube, der Kern ist tatsächlich, dass wann immer wir irgendwie etwas scheinbar zu uns selbst sagen, also selbst wenn ich, also es ist, innere Kommunikation bedeutet für mich nicht unbedingt etwas zu erklären, sondern auch etwas überhaupt erst bewusst zu machen für meinen Kopf oder fürs Innen allgemein.
Da steht dann schon der Gedanke dahinter, oder dass Gedanken an sich nicht teilbar sind. Also dass ein Gedanke, den du hast, nicht automatisch jeder im System hat.
Ja.
Und dass ein Gedanke, den du aussprichst.
Eine Kenntnis.
Ja.
Ja.
Erst dann für alle wirklich sichtbar und ist und hörbar und greifbar.
Genau, beziehungsweise die Chance darauf steigt. Ja. Das kann ja sein, dass es schon jemand weiß, aber dadurch, dass ich das auch nochmal sage, wird es dann, ah ja, okay, dann kann ich mich auch drauf verlassen, dann sicherer irgendwie. So. Ja.
Welchen Stellenwert hat innere Kommunikation für euch? Also sie ist immer da im Alltag?
Wie gesagt, für uns ist das irgendwie total alltäglich, wir machen das ständig. Weil wir ja ständig, also wir haben halt ständig unsere Pläne und dann erzählen wir uns die permanent, damit wir den Tag überhaupt schaffen. Und das ist so, ne, damit wir unseren Alltag überhaupt erst schaffen, erzählen wir uns schon 1000 Sachen, um das Gefühl zu haben, die Welt hat einen Zusammenhalt und es ist nicht so fragmentiert, wie ich sie wahrnehme. Es ist halt genau so. Es wird zum Stressfaktor, wenn wir dann irgendwie ein Problem lösen sollen. Oder wenn ich dann über die Therapie erfahre, das ist ja dann dieses Übereck, ne? Dann erzählt jemand aus dem Innen meiner Therapeutin was und die Therapeutin sagt es dann mir, damit ich davon weiß, dass es da ein Problem gibt. Und dann fängt es an, stressig zu werden, weil da zum einen eine Zwischenperson ist, nämlich die Therapeutin, und so ein blindes drauf zusteuern. Das heißt, ich weiß dann von einem Problem, mit dem ich aber selber eigentlich gar nichts zu tun habe. Und das soll ich dann lösen, indem ich was genau sage. Und dann frage ich irgendwie eine platte Frage rein und hoffe, dass eine Antwort kommt. Und meistens kommt halt keine, wie ich am Anfang sagte. Das ist dann totale Stille. Und meistens weiß ich dann nicht so genau, liegt es daran, dass es so einen Aufgabencharakter hat oder liegt es daran, dass es ein Problem ist und einfach nicht viel Bewusstsein da ist, wo ich das hinsagen möchte. Oder berühren wir da gerade irgendwie was, was total verboten ist? Also was gar nicht gehen darf, wo das dann wieder so einen Druck macht? So einen Stellenwert hat das irgendwie. Wie ist das denn bei euch?
Ich glaube, es gibt zwei Formen von innerer Kommunikation. Es gibt diese Alltagskommunikation, die eben auch hier eigentlich quasi immer an ist. Die man, glaube ich, auch ein bisschen kultivieren kann, ne? Also so schon so durch, ja, eben das auch, ne, dieses Selbstgespräche führen oder ja, irgendwie eben im Bewusstsein zu haben, da sind noch andere, mit denen ich das auch teilen kann oder, ne, in den Raum fragen oder ins nach innen fragen, was weiß ich, weiß jemand noch was, braucht jemand was, hat jemand eine Idee, wo das hin ist, so. Und das andere sind, die andere Form Innenkommunikation ist für uns halt eben auch diese, ne, Sachen bewusst im Inneren bewegen. Über Kontakt, über Auseinandersetzung, über Worte, über, bei uns glaube ich auch viel zum Beispiel, ich glaube, wir haben auch Listen als Form von Innenkommunikation. Weil, ne, ich in der Vorbereitung dachten wir so ein bisschen, ja, Innenkommunikation, das sind alles Sachen, die sich in uns abspielen. Aber ich glaube zum Beispiel, dass diese Listen definitiv eine Form von innerer Kommunikation sind. Und wir haben mal einer entfernteren Freundin von unserem Viele-Sein erzählt, die uns echt schon sehr viele Jahre kennt. Und die dann plötzlich raushaute, ja, deswegen hast du immer so viele Listen geschrieben. Und dann muss ich immer dran denken, weil ich glaube, das war halt zu einem Zeitpunkt, als wir selber ja auch noch nicht bewusst miteinander umgegangen sind und da schon offensichtlich Listen genutzt haben, um uns gegenseitig Dinge mitzuteilen. Deswegen, ne, würde ich die zum Beispiel da auch mit reinnehmen, immer in dieses, in diesen Themenbereich Kommunikation im Innen.
Ja.
Ich glaube, der problematische Teil halt ist definitiv dieser, ne, diese bewussten Auseinandersetzungen und Gespräche und oder eben dieses, das eine ist, es gibt ja so bei uns zumindest einige, die viel im Alltag sind, wo es auch so einen fließenden, also ne, wo das so fließt, also wo auch eben Kommunikation einfach sich sehr vertraut anfühlt und dann gibt es halt wenige, welche, mit denen man sehr wenig oder gar keinen Kontakt hat und wo dann plötzlich die Aufgabe kommt, ja, könnt ihr das mal rausfinden, wie es dem geht? Ja.
Sowas stresst mich, genau das ist dieses.
Ja.
Weißt du, ich wäre ja schon immer froh, wenn ich mitkriegen würde, wie es Außenmenschen geht. Und dann soll ich das bei einem Innen raus. Also, das ist so, das ist für mich eine Riesenaufgabe. Also,
okay, nicht aber wie würdet ihr an so eine halt Aufgabe bedeutet, rangehen?
Naja, ich würde. Also wir wissen inzwischen, dass wenn es einem Innen nicht gut geht, dann hat das meistens gar nicht so viel mit dem Innen selber zu tun, sondern mit irgendwas Schiefen drumrum. Also wenn das jetzt, nehmen wir mal so, ich sag in Anführungsstrichen der Klassiker, ne, da ist ein Innenkind, dem geht's ganz, ganz schlecht. Dann ist das, also bei uns in der Praxis hat sich absolut null bewährt, zu diesem Kind hinzugehen als Antragsanteil und zu fragen, was hast du denn? Das ist ein Direktflug in Trauma und Überschwemmung und Überflutung und über, also da sind wir überfordert, das kriegen wir nicht hin. Sowas machen wir nur in therapeutischen, also mit therapeutischer Begleitung. Niemals. Never, never again. Alleine, zu Hause, so eine Kontakte. Nie wieder. Es war so schlimm. Das machen wir nicht mehr. Meistens ist das dann so, dass man dann erstmal rausfinden muss, okay, aus welcher Ecke kommt es dann in etwa? Und dass, wann immer so ein Innenkind Not hat, bedeutet das in der Regel, dass es da irgendeine Veränderung gab oder ein Erinnern oder dass irgendwelche Barrieren aufgeweicht sind zu irgendwas anderem. Dass unsere Therapeutin zum Beispiel überhaupt erst wissen kann, dass es da ein Innenkind gibt, dem es schlecht geht.
Mhm.
Also bis dahin ist ja schon mal was passiert. Irgendwie muss es ja nach außen gekommen sein, dass es ein Innenkind gibt, dem es schlecht geht. Und da müssen wir erstmal rausfinden, wer war denn in der Lage zu gucken und zu merken, dass es dem Kind schlecht ging. Das war ja meistens nicht ich, sondern irgendjemand, der in der Nähe von diesem Anteil ist oder der dieses Kind spüren kann, der dieses Innen wahrnehmen kann, wo die Kommunikation ein bisschen stabiler ist und wo es auch vielleicht eventuell mehr Kapazitäten gibt, um auszuhalten, was für eine Antwort von dem Kind kommt. Oder ne, was für Gefühle da sind oder welche Fragmente vom Trauma da noch sind.
Wie findet ihr denn so ein Inn?
Also das, naja, ist, wir fragen dann,
ne, das ist für uns ja, oft so ein Moment, wo wir denken, also wohin?
Meinst du das Kinder-Inn oder ein oder die Person, die sagen konnte, diesem Kinder-Inn ging es schlecht?
Nee, das Inn, mit dem kommuniziert werden soll.
Naja, das muss ja irgendwie geschafft haben, nach vorne zu treten. Und wenn es in der Therapie nach vorne getreten ist, dann fragen wir die Therapeutin, wie das hieß. Und ob, also dann versuchen wir zu rekonstruieren, was dieses Innen rangetriggert hat oder nach vorne getriggert hat. Also ob das ein Thema war oder ob das irgendwie, ob eine bestimmte Stimmung war oder so. Wir müssen da nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, wie das funktioniert hat. Und dann versuchen wir halt zu gucken, okay, wenn das jetzt ein Thema ist, dann fangen wir an, uns mit diesem Thema zu befassen und merken dann irgendwann früher oder später, wie sich diese Präsenz von diesem Innen nähert.
Mhm.
Oder es gibt ein besseres Gespür für dieses Innen. Und darüber kann sich das dann langsam entwickeln.
Okay, nach vorne heißt in dem Falle ins Bewusstsein. Also, weil wir haben zum Beispiel viel versucht.
Nach draußen.
Ne, mit
nach vorne bedeutet in dem Fall mit der Therapeutin zu sprechen oder in ein Tagebuch zu schreiben oder was weiß ich.
Mhm. Weil wir halt
auch. Es bedeutet auf jeden Fall nicht ins Bewusstsein nach vorne, sondern in nach außen halt, nach draußen.
Ja, das meinte ich, glaube ich. Bewusstsein war da an der Stelle, glaube ich, nicht das passende Wort, aber ja. Also weil ich weiß noch, oder wir, ne, bei uns war in den Anfängen, und das taucht auch immer wieder auf, als es um Innenkommunikation ging, oft so, wir hatten immer das Gefühl, wir müssen ja den Raum finden, wo das stattfindet. Also wir haben das, glaube ich, versucht, sehr räumlich anzugehen. Und
das heißt, meinst du denn so einen Raum?
Also ganz am, also so in diesem therapeutischen Kontext kommt ja beim Thema Innenkommunikation ganz oft so Sachen auf wie, ne, der runde Tisch, alle treffen sich irgendwo. Und da hat mir, glaube ich, das Gefühl, das fanden wir so ein bisschen aufgesetzt. Aber was trotzdem blieb, war ja diese Idee, die sind ja, diese, ich glaube, ne, dieses irgendwo, also ich glaube, wir haben weniger dieses, den Einzelnen jeweils anzusprechen, sondern wir hatten eher das Gefühl, wir müssen den Raum oder diesen Innenort finden, wo wir hinkommunizieren können. Und haben dann oft, glaube ich, versucht, das so sehr räumlich zu erfassen oder haben dann manchmal gemerkt, dass wir uns da vielleicht sogar, ne, dass das auch nicht immer der richtige Weg ist. Aber dass wir entweder versucht haben, sehr bewusst Innenräume aufzubauen, um sie für Kommunikation nutzen zu können, oder die Idee hatten, dass wir den Raum, Schrägstrich Ort, finden müssen, wo wir denjenigen antreffen, um mit ihm kommunizieren zu können.
Mhm. Wir haben das nicht, wir können das nicht. Also wir haben für uns nach innen keine Bildmetapher oder können da auch keine bildliche Vorstellung in der Form so installieren. Was wir ganz gut hinkriegen, ist irgendwie zu merken, wie die Personen aussehen. Und also irgendwie so, wir haben eher so das, da weiß ich auch immer manchmal nicht so genau, okay, irgendwie ist das schräg und wahrscheinlich hat das viel mit Projektionsmöglichkeiten zu tun. Aber für uns ist halt immer eher so, gerade wenn wir jetzt auf der Suche zum Beispiel sind nach einer Unterstützungsmöglichkeit für ein verletztes Kinderin, ist irgendwie schon immer klar, wo ein Kinderin ist, da muss etwas passiert sein, was wir überlebt haben. Und das bedeutet, wo jemand verletzt übrig geblieben ist, muss auch jemand sein, der das mehr oder weniger unbeschadet dann überlebt hat und weitergelebt hat.
Mhm.
Die sind nicht immer besonders nah beieinander, aber der Schritt ist nicht besonders groß. Also trotz aller Entfernung, die man selber wahrnimmt oder die diese Inns selber wahrnehmen, weil sie von dem Trauma an sich nichts mitgekriegt haben oder vielleicht ein kognitives Wissen haben, aber nicht das Gefühl haben, sie haben das selbst erlebt, aber sie sind für uns im Gefühl nicht weit auseinander. Also wenn wir so nach innen gehen, merken wir schon irgendwie, so die Ecke, wo dieses Innen ist, das könnte so links schräg hinten einmal hinter dem Knick vorbei, da, also so, es ist schon so ein Gefühl, man könnte sagen räumlich, aber für uns ist es halt eher so ein, also für uns ist es nicht so konkret, es ist so ein bisschen mehr, ja, physisch halt, ja. Also irgendwie ist es bei uns nicht so, so. Aber da, hilft es uns auch irgendwie zu merken oder zu wissen, dass es eben die Theorie von struktureller Dissoziation gibt. Und für uns war das sehr hilfreich, sich zu überlegen, okay, auch wenn wir es nicht genau wissen und es sich wahrscheinlich irgendwie, also die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es sich an vielen Stellen widerspricht oder widerlegt oder so auch immer, aber man hat so eine, man kann sich irgendwie überlegen, okay, ein Trauma, ein Innen, und das kann diese und jene Wege gegangen sein. Und nach dieser Energie müssen wir suchen.
Mhm.
Und das ist schon immer hilfreich irgendwie.
Weil ich glaube, ne, beim Thema Innenkommunikation geht es ja letztlich schon noch viel um Vorstellung. Dem Ganzen, dem auch eine Form zu finden da drin. Oder ich weiß nicht, ich habe gerade nicht das richtige Wort, aber weißt du, was ich meine? Also so ein, auch wenn das, was ihr jetzt gerade erzählt, oder eben unsere Versuche, da diese Kommunikationsräume zu finden, da geht es ja viel einfach, also einerseits ganz platt ja um Innenstruktur, aber schon auch um so eine Idee davon. Also, ne, wenn du, ich, also wir kennen das schon auch, dieses, ne, nach hinten fühlen und genau da hinten irgendwie so ganz einmal hinten rum und dann da so schräg runter, da ist dann so.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, eine sehr spezifische Form, das eigene Selbst wahrzunehmen, denke ich. Oder ich weiß es nicht, vielleicht haben ein Menschen das auch, wenn sie irgendwie nach einem Gedanken suchen. Aber ich finde, da ist so ganz dicht da dran, ist einfach ja auch, oder als du eben gesagt hast, ne, wenn da jemand ist, der verletzt aus so einer Situation übrig geblieben ist, muss da ja auch jemand sein, der die Situation überstanden hat. Und da muss da auch was gewesen sein, was es zu überstehen galt. Ne, das ist so dicht an diesem... Ach, ich finde da gerade nicht das richtige Wort, aber...
Also man muss halt eine Vorstellung davon haben. Ich glaube, wenn man... Und deswegen, ich weiß noch, die Anfänge, dieses gezielte, du musst hören, hör mal nach innen, ob jemand zuhört. Mhm. Ich werde das nie vergessen. Ich habe mich da so dran aufgehängt über Jahre. Diese Aufforderung, hör mal, ob jemand zuhört. Woran soll ich denn hören, ob jemand hört? Hä? Also, und ich hatte so wenig Vorstellung davon, was im Innen ist, so wenig... Idee davon, wie die Struktur sein könnte. Und so wenig Reflexionsmöglichkeiten auch. Was weiß denn ich, wer da in meinem Innen drin ist, wenn ich die totale Amnesie habe für das, was läuft, wenn ich halt nicht da bin.
Ja.
Also dieses, ich glaube auch gerade am Anfang ist es unglaublich wichtig, so Rückmeldungen zu kriegen. Wen gibt es im Innen? Wer macht was? Ich weiß, dass wir irgendwann auch eine Liste angefangen haben und mir die total, also mir war das so peinlich, die dann irgendwie auch weiterzugeben, weil ich selber habe das halt gelesen und das war halt so zusammengestückelt aus Begegnungen von meinen HelferInnen und TherapeutInnen und ErzieherInnen und damals im Krankenhaus ja noch dann die Schwestern und Betreuer und so. Und ich weiß noch, dass ich aus dem, was die mir rückgemeldet haben und was ich dann immer brav in diese Liste reingeschrieben habe und später auch in meine ersten Landkarten, das war halt immer viel mehr das, was diese Menschen aus dem, was diese Inns diesen Leuten gesagt haben, gemacht haben. Also, ne, das war für uns recht problematisch, dass wir nie eine 1:1 Rückmeldung bekommen haben, wer ist jetzt da und warum ist diese Person, also viele Menschen sind da nicht so strukturell vorgegangen, wie wir das gebraucht hätten. Mhm. Und das hat bei uns ganz viel so rausgezögert, ne. Hat uns aber, egal jetzt in welcher Qualität das passiert ist, hat es uns total geholfen, eine Idee davon zu bekommen, was für eine Energie oder was für eine Präsenz oder was für ein Innen ich erwarten müsste, wenn ich mich mit einer Frage nach innen richte oder sie mir ganz bewusst stelle, dass ich dann merken muss oder dass ich ein Gefühl dafür kriegen kann, was ich eigentlich erwarten kann. Weil ganz oft ist es irgendwie so, dass dann eine Therapeutin da sitzt und sagt, fragen Sie mal nach innen, bla bla bla. Und dann erwartet man Worte. Man erwartet dann irgendwie automatisch, weil man es gewohnt ist aus der allgemeinen Kommunikation mit Außenmenschen, man erwartet einen klaren Satz mit einer vernünftigen Grammatik und man erwartet irgendwie eine klare Sachinformation, mit der man auch was anfangen kann. Und in der Realität ist es so, du kriegst eine Antwort und merkst nicht mal, dass es eine Antwort ist. Also zumindest war das bei uns so. Ich weiß nicht, wie war das denn bei euch? Habt ihr auch gleich habt ihr auch nach Sätzen gesucht und es kam gar nichts, oder? Wie war das bei euch? Also ich habe mich gerade so in Rage geredet und ich wollte ja nicht mehr so viel auf einmal reden und monologisieren.
Ich gehe gerade so ein Stück zurück. Ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass wir vieles überhört haben, glaube ich. Ich glaube, am einfachsten für uns ist es da festzumachen, wo es wirklich darum ging, wo eigentlich auch klar war, wo auch ausgesprochen war, dass wir viele sind und dass es darum geht, uns als viele selber zu erfahren. Ne? Ich glaube, das ist für uns der griffigste Moment, weil davor gibt es so eine lange Phase sehr wenig irgendwie Selbstwahrnehmung und dafür gibt es, glaube ich, so eine Idee davon, dass auch früher viel Innenkommunikation gewesen sein muss. Aber ich glaube, so aus diesem, ne, bitte setzt euch mit euch auseinander, war es meiner Meinung nach ein Kinderinnen, was recht eindeutig sich geäußert hat.
Ging es da um so ein Bedürfnis oder so eine Mitteilung einfach, ich bin da?
Es ging um ein Bedürfnis, eigentlich ging es um ein, also wir haben, ich glaube, ich hänge da gerade so ein bisschen, weil wir haben irgendwann später mitbekommen, dass unser Außen schon viel länger sehr bewusst mit vielen von uns kommuniziert hat. Ne? Weil da ist, glaube ich, gerade die Schwierigkeit. Zu diesem Zeitpunkt, als wir selber angefangen haben, uns damit auseinanderzusetzen, war das Außen teilweise schon weiter. Also es gab halt, wir waren halt in einer Klinik, wo wir auch, glaube ich, sehr gut und sehr sicher aufgehoben waren. Und hatten da auch so, ne, wir hatten eine gute Therapeutin, wir hatten aber auch unter den anderen Patienten irgendwie so 2, 3, mit denen wir, glaube ich, auch in einem guten Kontakt waren. Und als wir dann irgendwie so in diesem Aufbrechen waren, kam dann halt von jemand anders auch sehr schnell, ja, die kenne ich, die ist so 12, oder? Mit der habe ich glaube, die hüpft ja öfters mal durch die Mensa, weißt du? Und du sitzt da und ich so, oh Gott. Ich meine, das war so beides, ne? Da ist jemand von außen, der dir eine Wahrnehmung bestätigt. Der sagt halt, ja, ja, die, ne? Die kenne ich. Das kenne ich von dir, die kenne ich von euch. Oder so. Und du selber sitzt da und sagst, oh Gott, das kann andere auch hören. Das ist gar nicht nur in meinem Kopf. Weil das gehört ja auch, ne? Das ist ja auch dieses ich sag ja, Innenkommunikation ist halt eben, sie findet ja nicht nur innen statt. Und da hing ich gerade so, weil halt klar war, ne? Die Rückmeldung von außen war viel klarer und viel eindeutiger und eher die Bestätigung für dieses, ja, ja, die gibt es, weil, ne, die äußert sich sehr deutlich und zwar nicht nur dir gegenüber, sondern auch anderen gegenüber. Ja, und das ist ein Innen, die halt sehr unbeschwert ist und sehr, ne, auch gerne im Kontakt ist und da halt, glaube ich, einfach auch viel im Kontakt war und dass ihr, ne, und dann halt auch kommuniziert, die auch tatsächlich kommuniziert und von sich aus auch sehr den Kontakt und die Kommunikation sucht, wenn sie das dann möchte. Ja. Ich glaube, schwieriger ist es geworden und da ist so der Rest von uns gedanklich, als es darum ging, aktiv miteinander zu kommunizieren, eben zum Beispiel über dieses viele Sein, ne, über diese nächsten Schritte der Therapie, über die nächsten Schritte Sicherheit. Da in der Zeit war halt Innenkommunikation ein Riesenthema, weil die Forderung von außen war ja einerseits, das und das steht an für euch und darüber möchten wir aber auch, dass ihr irgendwie einen Konsens findet. Und wenn noch jemand eine Information dazu hat, ne, dann kann der die auch gleich noch mitteilen. Das ist so ein Wust aus... glaube ich, auch sehr überfordernd damals gewesen. Und taucht ja auch heute immer noch mal wieder auf. Was für ein breites Thema.
Ja, ich habe das halt, ne, deswegen hatte ich das gesagt, wir hatten am Anfang, hatten wir viel zu wenig Systematik drin. Ja. Wir waren überfordert und das hat dann am Ende, denke ich da bis heute, echt mit so einem Schrecken drüber nach. Man sagt halt immer, ne, Therapie, ja, mach halt Therapie und dann läuft das. Und dann wird das besser und für uns wurde das die ersten 3 Jahre erstmal nur schlimmer, weil es einfach, gut, heute wissen wir diese Kommunikationsprobleme und Verständnisprobleme von anderen Menschen einzuordnen, aber damals haben wir uns einen Ast abgebrochen und haben irgendwie gemacht und getan und so viel Kraft reingesteckt zu verstehen, was uns Menschen eigentlich mitteilen. Und nebenbei irgendwie noch runterzuschlucken, dass es ja einfach auch peinliche Situationen gibt, ne? Und auch eine gewisse Brisanz, ne? Also wir hatten die ersten Jahre ja auch noch Täterkontakte. Mhm. Und es war schon irgendwie klar, wir bemühen uns da rauszugehen und uns zu entfernen und uns sicher unterzubringen und so weiter. Und es hat irgendwie super lange gedauert, bis wir irgendwie zu der Idee gekommen sind, okay, die Inns, die dort immer wieder hingehen, die hören uns vielleicht nicht, weil ihre Welt so weit anders ist als unsere, so doll. Und wir haben das dann aber hingekriegt über Inns, die sie am meisten bekämpft haben. Also Inns, die besonders phobisch darüber waren, diese Inns zu merken, die immer wieder Täterkontakte aufgenommen haben. und darüber dann aber auch gemerkt haben, okay, ich habe keine Kontrolle, und die dann ihre, die dann so ein Kontrollverhalten hatten. Also das waren Ins, die oder zwei ganz besonders, die versucht haben, die rauszuhungern. Also diese gruseligen, unheimlichen Ins sollten weg, und am besten hungert man sie weg, weil wenn man Hunger hat, hat man alles unter Kontrolle. Und darüber war das dann aber möglich irgendwie, wovor hast du eigentlich Angst? Wen möchtest du konkret raushungern und so. Also darüber funktionierte das irgendwie ganz gut. Und das war aber irgendwie ein langer Weg zu merken, dass jede Reaktion auf irgendwas von innen auch innere Kommunikation ist. Mhm. Also ne, wenn jemand dann plötzlich anfängt, sich zu schneiden, weil er den Schmerz von einem Innenkind nicht aushalten kann und ein reales Bluten braucht zum Beispiel, dann ist das auch eine Kommunikation zwischen den beiden. So, also diese für uns hat sich das so herausgestellt, dass wir von dem Ganzen, was uns vorgeschlagen wurde, von therapeutischer Seite oder auch aus Büchern, dieses machen Sie sich einen inneren Konferenzraum, stellen Sie sich den runden Tisch vor oder gehen Sie einfach zu diesem Innen hin, wenn das Not hat, und fragen Sie, was es hat. Dieses Ganze hat sich für uns als nicht praktikabel herausgestellt. Es war immer irgendwie sinniger zu gucken, okay, welches Symptom haben wir eigentlich gerade und warum? Und was sind eigentlich unsere Versuche, mit irgendwas umzugehen, was uns verstört oder in irgendeiner Form erschreckt oder ängstigt oder sowieso? Das hat in aller Regel immer mit irgendwelchen Impulsen im Innen zu tun. Immer so mit so einem Gefühl, das ist unheimlich und auch noch fremd. Also, man könnte fast sagen, mit unseren Symptomen haben wir eine innere Kommunikation gemacht, die wir ganz lange als falsch empfunden haben, weil wir gedacht haben, ja, das dürfen wir jetzt nicht mehr machen, weil das ist ja ein Symptom, und ein Symptom ist ja schlecht.
Ja, aber ich Symptom nicht, ja, also ich verstehe, was du meinst, aber Symptom heißt doch eigentlich nur, dass man etwas wahrnimmt, oder?
Ja, aber das hat, für uns war das ganz lange, dachten wir, das darf nicht. Mhm. Wir dürfen uns nicht schneiden, wir dürfen nicht hungern, wir dürfen nicht kotzen, wir dürfen keine Angst haben, das sind alles nur Symptome. Und dachten, das muss ja weg, und damit sollen wir jetzt aufhören, und dann haben wir uns immer mehr Druck gemacht, und das hat ewig gedauert, bis wir verstanden haben, dass das auch eine Art Kommunikation ist. Habt ihr denn so eine Spezifikation in eurer Kommunikation irgendwann auch festgestellt? Also, dass Symptome so eine Sprache sein könnten?
Ich glaube, die Wahrnehmung für Symptome als Sprache, als innere Kommunikation, das kam bei uns jetzt eher erst in den letzten Jahren. Also wir haben halt ne, diese Listen, das ist uns irgendwann sehr klar geworden, dass die definitiv ein Mittel sind. Gemalt wurde viel, was also viel so, glaube ich, so schriftliche Form. Was wir halt auch kennen, ist diese Versuche, so therapeutische Hinweise auf Mittel zur inneren Kommunikation umzusetzen und festzustellen, dass das dann so einfach doch nicht gelingt. Was wir für uns gefunden haben, war irgendwann das Schreiben, und zwar stellen wir den Monitor aus beim Schreiben und nutzen die Tastatur. Und haben quasi, können Innengespräche via Tastatur führen. Das haben wir recht früh entdeckt. Da ist der Laptop so ein bisschen nachteilig, aber am Computer geht das zum Beispiel super. Wir machen dann den Bildschirm aus, sodass man nicht auf dem Bildschirm mitliest, sondern nur über die Tastatur kommunizieren. Das krass. Das war so eins, glaube ich, sehr Spezifisches für uns. Diese runden Tische, diese inneren, das funktioniert bis heute eher so, naja. Ich glaube, es gibt so, wir haben mal irgendwann so eine Imaginationsübung gefunden, wo wir uns tatsächlich halt einen Raum geschaffen haben. Die benutzen wir halt schon, wenn wir gezielt ne, im System eine Kommunikation herstellen wollen. Dass das immer ganz zuverlässig funktioniert, würde ich halt jetzt nicht sagen. Und was wir halt auch relativ früh angefangen haben, ist, dass wir irgendwann gemerkt haben, wenn zu viel eigentlich Kommunikation notwendig wäre, aber wir so im Funktionieren und in Bewegung waren, dass uns das komplett blockiert hat auch. Also dass wir da selber so wie überlaufen dann. Und haben irgendwann angefangen, uns Zeit zu nehmen, einen sehr sicheren Raum zu schaffen. Also wirklich, dass die Tür zu ist, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass niemand reinkommt, dass niemand stört, kein Telefon klingelt. Und uns dann tatsächlich vom Außen komplett zurückzuziehen. Und so zwischen, weiß ich nicht, 10 Minuten und aber auch schon mal 6 Stunden quasi nur noch dem Innen den Raum zu geben für Kommunikation. Das ist halt im Alltag immer nur dann machbar, wenn wir halt das wirklich, ne, weil wir dafür wirklich das Gefühl brauchen, es kann echt keiner kommen. Weil das ist, ne, wir überlassen wirklich dann, also wir haben dann keine Außen- oder also keine Außenwahrnehmung mehr oder eben nur ganz, ganz wenig. Funktioniert aber gut, um wenn so viel los ist und irgendwie gar nicht klar ist, ne? Wer will sich eigentlich oder wer müsste sich äußern oder worüber müssen wir hier eigentlich gerade versuchen, in Kontakt zu kommen?
Wir könnten das nicht, wir würden bei sowas abschmieren. Wir müssen laufen. Wir haben unsere besten Gespräche, wenn wir draußen mit dem Hund sind. Alleine im Wald. Einfach Schritt für Schritt. Und bei vielen anderen Algen, also es gibt auch noch so Tätigkeiten wie Stricken oder Häkeln, also wenn es außen monoton ist, wenn immer so dag, 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 also wenn man so wenig, also wenn da noch genug ist, um eine Struktur zu haben und zu merken, da ist außen und hier ist innen, ist das okay. Aber wenn es so ganz still wäre und wir dann würde uns im Außen irgendwas fehlen als Anker. Das würde für uns nicht so funktionieren.
Naja, wir haben halt überhaupt sehr lange das Problem gehabt, dass wir in dem Moment, wo der Körper in Bewegung ist, ganz schwer da bleiben können. Also ne, auch Gespräche mit anderen und so sind uns im Laufen immer unglaublich schwer gefallen. Das geht mittlerweile ganz gut. Aber vorher, also es war halt ganz lange eigentlich eher unglaublich schwierig. Und dieses, ne, den Körper quasi komplett zum Stehen bringen, war für uns sehr, also ne, da sind wir eher in die Situation gekommen, im Kontakt zu sein und in Kommunikation gehen zu können.
Also das Aussperren des Außens ist wichtig, damit ihr sein könnt.
Für uns, das war früher viel wichtiger, ne? Mittlerweile ist das schon so, dass wir, ich weiß gar nicht, da hat sich irgendwas entwickelt. Wir können mittlerweile auch im Gehen und in Bewegung auch gut sprechen und damals war das aber so gar nicht so. In dem Moment, wo wir uns in Bewegung gesetzt haben, waren wir auch nicht mehr wirklich, ich weiß gar nicht, was das für ein Effekt ist. Ich glaube, weiß ich nicht, wäre jetzt Spekulation, warum das so war. Ich habe vorhin noch mal überlegt, dass Kommunikation halt so viel ja auch mit Barrieren zu tun hat. Also Barrieren aufzeigen, für uns ist das so, ne, dass über Kommunikation oft auch klarer wird, wo geht Kommunikation eigentlich gerade nicht oder was braucht es, damit es geht oder wo sind eigentlich Barrieren im Inneren und mal ganz platt, es gibt überhaupt die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Innen zu kommunizieren, das heißt, es gibt da Abgrenzungen untereinander und so. Ja. Würdest du das auch so beschreiben?
Ja. Also wir haben verschiedene Barrieren in der Art, welche Kommunikation überhaupt geht und wir haben Barrieren, welche Kommunikation worüber überhaupt geht und auf so auf welchem Level, sag ich mal. Also es ist halt total klar, dass du dich mit einem Innenkind nicht darüber auseinandersetzen kannst, welche Entscheidung beim Jobcenter wir jetzt treffen sollen. So. Aber da, auch da muss man ja erstmal hinkommen, zu merken, ah, okay, das ist dieses Level, das geht. Mit dieser Energie oder dieser Präsenz oder diesem Innen, das ich da merke. Und es gibt Barrieren, wo man auch erstmal hinkommen muss. Es hat echt so. Und es tut mir im Nachhinein so leid. Wir haben ein Innen, das den Weg geht, wenn also nur von A nach B und das ist halt immer da und das hat eine Wahrnehmung, die ich gar nicht aushalten kann. Also ich merke das und merke, dass da ganz viel Unaushaltbares für mich ist. Und wir haben jahrelang versucht, das so, ne, weil man ja sehr oft von A nach B geht und dachten irgendwie, es kann nicht sein, dass wir jeden Tag irgendwie über verschiedene Episoden, die wir uns eben draußen von A nach B bewegen, kann es nicht sein, dass wir so verpeilt sind und irgendwie eigentlich Also das ist ja, für uns ist das vom Gefühl her immer, als würden wir unser Glück strapazieren, weil wir nicht wissen, ob dieses Innen eigentlich weiß, wo es hingeht und warum es das tut. Und also so, ne, wir haben keine Ahnung, wir haben da bis heute irgendwie nicht so wirklich Einblick. Und wir haben das aber halt immer verbal angesprochen. Und das ist noch gar nicht, also das ist überhaupt nicht verbal. Das reagiert darauf gar nicht, weil es das nicht verstehen kann. Und da, also um das zu verstehen, brauchte das wieder erstmal viel Rückmeldung von außen. Was geht da eigentlich, wenn wir unterwegs sind? Ne?
Mhm.
Was funktioniert eigentlich, welches Sprechen und welche Abstufung das? Und das ist dann so ein, wir haben halt gemerkt, dass die Barriere, um an dieses Innen heranzukommen, vor allem bei uns liegt. Und an unseren Erwartungen, was wir eben für Antworten bekommen. Das ist halt das, was ich vorhin sagte. Wir erwarten immer relativ klar eine Antwort oder ein Bild, das aufkommt oder irgendwie geschriebene Worte oder keine Ahnung. Aber Gefühle, die dann kommen oder Impulse oder Laute oder so ein Drang, irgendwas zu tun, mhm. dass das dann auch schon eine Antwort sein kann. Da haben wir ewig lange gebraucht und uns selber unter Druck gesetzt.
Ja.
Das ist sowas, weshalb ich auch echt immer noch denke, dass es fehlt, dass behinderte Menschen mit Dis in diesen ganzen Fallgeschichten fehlen, in den ganzen, weißt du, was man jetzt so lesen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was man da so liest, irgendwie so eine Allgemeingültigkeit haben kann, also was man bis jetzt so lesen kann, ne? Dass das so bei allen ist oder bei vielen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei uns so ein dramatisches Ding war oder so ein ganz fundamentaler Schritt nach innen, das irgendwie zu verstehen und sich anzunähern. Und wir erleben natürlich auch Kommunikationsverbote. Also dann irgendwie, ne? Auf einmal ditchst du an eine Ecke und merkst, die dürfen gar nicht reden. Oder das darf gar nicht, die dürfen gar nicht wahrgenommen werden oder die fallen in so eine Schockstarre, wenn sie überhaupt bemerkt werden.
Ja.
So das, ne? Alleine, dass wir das wissen, dass die da sind und dass unsere Therapeutin vermutet, dass es sie gibt, das ist schon too much. Da geht dann schon alles zu und wir kriegen Stress. Also wir kriegen wirklich richtig doll Stress.
Den Gedanken hatten wir gerade auch, dass inwieweit eigentlich, ne, so Schweigegebote und ne, also die, also viel Tätersachen in der Innenkommunikation eigentlich eine Rolle spielen. Und also
ich merke das halt echt daran, dass wir so ganz viel noch üben müssen mit Stressresistenzen. So dass da, ne, immer wenn wir an so eine Ecken stoßen, kommt da so viel Panik hoch, so viel Angst und Furcht. Und das sind für mich wirklich drei abgestufte Dinge. Und das eben zu so einer ganz toxischen Stressmenge wird, die uns auch spaltet. Also die auch am Ende, wenn wir das zu, also wir haben das eine Zeit lang richtig massiv versucht, weil gerade in der Täterausstiegsgeschichte waren wir umgeben von Leuten, die uns immer wieder gesagt haben, ihr müsst mit diesen Anteilen reden, ihr müsst mit allen reden, ihr müsst mit allen reden. Und ne, und wir haben uns da so einen Druck gemacht und haben ja letztlich uns unsere eigene Spaltung und weitere Abspaltung von denen damit selbst gemacht im Grunde. Also es ist jetzt sehr verkürzt, der Prozess beschrieben, aber ich glaube, letztlich hat dieses sehr forcierte immer wieder auf diese Anteile zu gehen, aber eigentlich noch gar nicht die Fähigkeit zu haben, klarzukommen mit dem, was man da als Antwort bekommt oder was da als Resonanz ist, dass das ganz viel kaputt gemacht hat und dass das auch wichtig ist. Das finde ich halt auch wichtig in Sachen innere Kommunikation, dass man guckt, wo sind eigentlich die Grenzen, womit können wir eigentlich umgehen? Wie stabil bin ich eigentlich, wenn ich mich hinsetze und gucke, okay, was hat denn das kleine Innenkind? Vielleicht hat das irgendwas, was ich aus Gründen überhaupt gar nicht aushalten kann.
Das ist jetzt so ein im Grunde so ein bisschen so ein Seitenthema, aber mir fällt es an der Stelle gerade so auf, dass es ja oft so gibt, dieses, ne, Innenkind ist gleich, alles ist so ein bisschen kleiner, niedlicher und unbedarfter. Und eigentlich ist aber oft so ist, gerade Innenkind, ne, die haben manchmal recht komplexe und recht heftige Sachen auch zu sagen oder ne, die tragen ja auch Sachen. Das fiel mir nur gerade jetzt an der Stelle nochmal so sehr oft, das Innenkind ist immer so ein Verweis auf was Kleines. Mhm. Aber oft ist, ne, das ist auch viel mehr, als wenn ich mich mit irgendeinem Erwachsenen selbst von uns auseinandersetzen würde oder in Kommunikation wäre. Aber das ist jetzt nur so ein Sidekick.
Ja. Aber ein relevanter, ne? Der gehört ja auch mit zu, was habe ich zu erwarten?
Ja. Ja.
Und wie gehe ich dann damit um? Ich weiß nicht, wollen wir noch so ein paar, weil wir jetzt schon, ich glaube, wir reden jetzt schon irgendwie 3/4 Stunde oder so. Haben wir noch andere Aspekte, auf die wir eingehen wollten?
Naja, es wäre noch die Möglichkeit in Kommunikation nach außen. Ein Aspekt. Sprachlichkeit, also Vielsprachigkeit. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist.
Ja, habt ihr so ein Problem mit das ins andere Sprachen sprechen?
Nee. Nee, das haben wir tatsächlich nicht.
Okay, wir haben das und umgehen das bis heute irgendwie galant.
Was heißt umgehen? Also, wenn es eine Mehrsprachigkeit gibt, bedeutet ja nicht, dass mehrere unterschiedliche Sprachen gesprochen werden von mehreren, sondern dass es tatsächlich, ne, der eine spricht die eine und der andere die andere Sprache, oder?
Ja. Also wir haben ein System, das nicht Deutsch spricht, sondern eine andere Sprache und wir haben in unserem Kopf 3 Sprachen und Englisch können wir noch ganz gut. Von daher würde ich sagen, wir haben nur 2 Sprachen, die fremd sind. Also Deutsch, Englisch und dann demgegenüber eben noch eine dritte. Mhm. Und wir haben da halt das, also dieses System ist sehr traumanah. Und wir haben bis jetzt das Glück, Pech, dass unsere Therapeutin diese Sprache nicht kann. Dass man dafür auch, also wir könnten uns auch nicht vorstellen, da eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher irgendwie mit in eine Stunde zu nehmen, um mit diesem System Kontakt aufzunehmen. Unsere Auseinandersetzung ist da eher so, dass wir halt schon versuchen, die nicht zu vergessen und nicht in totale Panik zu verfallen, wenn da der Wunsch auftaucht, mal wieder ein Buch zu lesen oder ein Comic zu bekommen in der Sprache.
Mhm.
Irgendwie so. Also wenn es dann so ein Vermissen gibt, das ist ja auch gebunden an einen Ort und an eine Zeit und so. Wir versuchen da, wir üben uns da gerade in keine Panik. Sie sind da, aber sie tun nichts. So, das ist gerade unser Umgang damit. Bei dem anderen englischen System ist es halt gut, Englisch können wir ganz gut verstehen. Das kann unsere Therapeutin auch verstehen. Das wird halt gehandelt wie irgendwie alles andere. Also da, so machen wir das. Also, ne, so viel zu unserem Umgang.
Ja. Was mir halt noch einfällt, was nochmal, was jetzt nicht eine fremde Sprache wäre, aber ist halt Sprachgebrauch. Dass wir wir merken schon, es gibt sehr große Unterschiede. Einige sprechen einfach ganz kleine Täter, also haben Tätersprachgebrauch und nutzen auch Worte, die einfach auch Täterworte sind, wo uns das schon auffällt oder wo es halt auch schwierig ist oder ne, wo man manchmal sich auch ertappt, dass dann irgendwie Mails, also wir haben die Regel, dass zum Beispiel Mails an die Therapeutin nicht zensiert werden. Aber trotzdem, wenn man das
mutig.
Ja, dann nochmal traut, ne? Oder manchmal auch mitbekommt oder so. Oder, ne, dann kommt eine Mail als Antwort und man denkt, oh Gott, wer hat das denn geschrieben? Und dann ist klar, da hat jemand halt in sehr eindeutiger Tätersprache sich geäußert oder so. Wir haben da keinen richtigen Umgang mit, ne? Weil wir einerseits finden, zur Identifikation ist es natürlich sinnvoll, dass das so belassen wird. Oder wir können denjenigen, wir wollen dem jetzt auch nicht seinen Sprachgebrauch wegnehmen. Andererseits, es ist Tätersprache. So. Da sind schon auch Sachen dabei, die, weiß ich nicht, die triggern oder ne, die haben auch eine Wertigkeit, wo eigentlich klar ist, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Aber ist das für euch, also kennt ihr das auch, dass dann sehr unterschiedlicher Sprachgebrauch einfach auch da ist?
Ja. Also wir haben halt, also was wir sowieso haben, ist dieses mega krittelig und super krass mit Sprache sein. Also das haben wir eh schon als Auffälligkeit irgendwie. Und das haben wir aber irgendwie auch in ganz verschiedene Wuchsrichtungen und versuchen da halt schon immer so möglichst entspannter zu sein und also selbst zu gucken, okay, wie interagieren wir eigentlich mit der Welt, aber das ist halt relativ neu. Wir haben, weißt du, ich habe das halt bei Teenagern oder bei Leuten, die wenig respektvoll sind, so bei Ins, die, und die dann, also ne, ich weiß auch irgendwie nicht, es gibt Ins, die duzen unsere Therapeutin. So, da geht's irgendwie schon los, da könnte ich eigentlich schon, weißt du, da kriege ich Haare auf den Zähnen und auf den Händen. So, das ist so, das geht gar nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so mega problematisch, aber es ist für mich so, es ist für mich eher so eine Übung in Toleranz und Akzeptanz der Verschiedenartigkeit meines Innenlebens. Aber es ist zum Kotzen.
Ich weiß nicht, ob dir das helfen würde. Wir haben gelernt, dass man Erwachsene grundsätzlich nur mit sie anzusprechen hat, weil man unter diesen Erwachsenen steht. Also wir würden uns das, ja, glaube ich, manchmal deswegen wünschen, kommt mir dass jemand irgendwie in der Lage wäre, du zu sagen, einfach so.
Ja, aber genau deshalb kommt mir das so rotzig vor. Wir haben das ja auch so gelernt. Aber irgendwie, ne, genau deshalb kommen mir die so, in Anführungsstrichen, böse vor, oder?
Vielleicht hat sie es ihnen auch einfach angeboten.
Das könnte kann auch ja mal sein, aber
kommunizieren.
Ja, genau, das könnte ich ja mal nach innen fragen. Weil ich glaube auch, dass manche Leute, die wissen, dass wir viele sind und dann merken, es ist ein Innenkind da, für die ist dieses Du auch nicht so ein Problem. Mhm. Also auch da wieder diese Übertragung. Ne? Ich habe zur inneren Kommunikation als Thema noch so den Punkt, die Chancen, die es bringen kann und die Grenzen, die innere Kommunikation aber auch haben kann.
Ja.
Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es mich total stresst, wenn oder ich manche Kommunikationen einfach als stressend erlebe, wenn das halt so gezielt ist und immer nicht klar ist, okay, ist das jetzt eine Aufgabe, die ich erfüllen soll. Da entsteht halt so ein Stressmoment und es gibt für mich manchmal die Idee, dass innere Kommunikation so ein bisschen als Lückenfüller genommen wird, wenn noch nicht so klar ist, wie man jetzt allgemein mit dem Problem umgehen könnte. Mhm. Dass dann immer erstmal gesagt wird, ja, gucken Sie erstmal nach innen, fragen Sie erstmal nach innen, wer da beteiligt ist. Und dann wird vergessen, dann noch dazu zu sagen, fragen Sie mal nach innen, wir brauchen mehr Informationen, damit wir uns allgemein Gedanken über so ein Thema machen können. Und so, also das fehlt dann für uns als Nebensatz, ne? Man, oder als Teil der Botschaft oder Teil der Aufforderung, nach innen zu kommunizieren und oder nach innen zu fragen, was über ein Problem bekannt ist oder, ne, welche Ideen es gibt, damit umzugehen. Weil es sich auch ganz schnell eben so anfühlt wie, meine Therapeutin will nicht mit mir darüber reden, sie sagt einfach, ich soll nach innen fragen.
Mhm.
Und wenn dann keine Antwort kommt, dann macht es nur Druck und Stress. Das fühlt sich dann an, okay, die ist kein Gesprächspartner für mich und wenn ich ihr jetzt auch nichts liefere, dann reden wir da nie wieder drüber und ich muss für immer und ewig mit meinem Problem sein und das wird alles ganz schlimm und eigentlich bin ich fast tot, weil dieses Problem ist so furchtbar. Also es wird immer größer, ne? Dadurch, dass einfach nur dieser Nebensatz fehlt, sie müssen nach innen fragen, damit wir mehr Informationen haben, um ein Problem gemeinsam zu lösen.
Das ist dann dieser Themenbereich therapeutisches Mittel Innenkommunikation, oder?
Genau. Genau.
Vielleicht können wir da ja sogar einfach auch nochmal einen Moment bleiben, weil ich sehe das schon auch, ne, dieser Begriff Innenkommunikation, den finde ich, ist ein sehr therapeutischer Begriff. Und wir kennen, also hatten wir ja vorhin auch, ne, diese Aufforderung, kommunizieren Sie darüber im Innen, versuchen Sie es im Innen herauszufinden.
Mhm.
Und es ist ja auch richtig zu sagen, ne, auch darauf zu verweisen, dass es diese Möglichkeit gibt, es im Innen irgendwas zu hinterfragen oder zu kommunizieren. Aber eben, also wir kennen auch diesen Stress, den das halt auslösen kann, vor allem, wenn dann nichts kommt. Wenn dann Stille ist, statt sprudelnden Antworten. Und ja. Wir dann oft an, oder ich zum Beispiel an den Punkt komme, dass ich dann zweifle, ganz stark an meinem Viele-Sein zum Beispiel anfange zu zweifeln, Weil da, wo es plötzlich wichtig wäre und wo es ja sein soll, da ist dann Ruhe, da kommt nichts. Mhm. Und gerade da müsste sich doch, ne, wenn ich jetzt viele wäre, wirklich viele wäre, müsste doch jetzt hier, ne, ein Gespräch.
Die wollen doch immer was sagen.
Genau,
und dann sind die plötzlich jetzt, nicht mehr da.
Und stattdessen habe ich dann in solchen Momenten manchmal das Gefühl, ich bin ganz alleine. Da antwortet mir niemand, da ist auch nichts fühlbar, da ist nichts. Ja.
Das geht so ganz doll rein in die Ecke. Man möchte es der Therapeutin recht machen und man möchte eine Aufgabe ordentlich erfüllen und man möchte doch die Therapie gut machen. Und das ist echt so ein, ich glaube, wenn man how to verkack eine Traumatherapie, wenn man sowas schreiben will, dann wäre das auf jeden Fall so ein Teil davon. So ein,
also ich will jetzt nicht sagen,
übermäßiger Druck.
Ich glaube, ich würde jetzt gar nicht wollen, dass dabei rauskommt, Therapeuten sollen nicht zur Innenkommunikation auffordern.
Nein, sie sollen halt, das habe ich ja gerade gesagt, ne, günstig wäre halt immer zu erklären, warum das eigentlich gerade gut wäre. Ja. Wozu? Ne? Also ich kann mich halt erinnern, wir saßen da, waren 16 Jahre alt und hörst du, ob jemand dich hört? Und ich denke, Mund auf, Arme hoch. Hast du schon mal gehört, wie jemand hört? Nein. Wieso sagst du mir das dann? Also, ne, es ist so, und ich weiß, dass es mich so, es hat mich so verzweifelt gemacht, weil ich es nicht kapiert habe. Und weil ich mir so einen Druck gemacht habe. Und weil ich dachte, wenn ich das jetzt verkacke, dann werde ich auf immer diese Probleme haben und es wird nie besser werden. Ne, ne, ne. Also es ist so, ich glaube, was man eben braucht, um eine gute innere Kommunikation zu machen, ist ja, das haben wir ja auch schon gesagt am Anfang, eine Idee davon zu haben, wo man eigentlich hinspricht, welches Innen man gerade anspricht oder welche Energie man zu erreichen versucht. Es ist aber genauso wichtig, eben zu wissen, warum man das jetzt eigentlich tut. Also, was es bezwecken soll, worauf soll ich achten, was könnte mir jetzt hilfreich sein.
Ja.
Also,
wie wäre an der Stelle euer Gefühl, Umgang mit Schweige geboten? Sagt ihr dann, okay, ne, da wissen wir, das ist gerade irgendwie ein Bereich, wo es eh schwierig sein könnte. Wir lassen das jetzt dann auch so stehen.
Wir machen das bei diesen Schweigegeboten oder bei Inns. Also wir haben keine Schweigegebote, wir haben Redeverbote. Mhm. Also bei uns ist das nochmal
ja,
anders.
Ich wollte,
die dürfen halt nicht reden.
Eben dieser ganze, ja, also, Bereich der Geh- und Verbote.
Genau. Wenn das berührt ist, versuchen wir mit zu kommunizieren, dass wir verstehen, dass, also, ne, dass wir nicht alles kennen, also dass wir, die wir Freunde im Alltag sind, meistens überhaupt gar keine Ahnung haben, was diese Personen erlebt haben. Also es geht schon darum, den Respekt, den man für diese Inns hat, auch mit zu transportieren in seiner inneren Kommunikation.
Mhm.
Aber eben auch mit so einem, eben da auch mit die Forderung an diese Inns mit zu transportieren. Ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass wenn ihr jetzt was sagt, passiert hier nichts. Weil mit dem Außen, das jetzt ist, mit dem Alltag, der jetzt ist, mit dem kenne ich mich aus, da bin ich voll kompetent. Guck mal hier, wie ich das alles manage. Ihr könnt, ne, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer fragen. Also es ist immer so, an so einer Stelle, wo wir merken, es geht um etwas, wo etwas nicht ausgesprochen werden darf, fangen wir nicht an, denen zu erzählen, dass die Leute, die denen gesagt haben, dass sie nicht sagen dürfen, böse sind und dass sie
nicht mehr da, ne, sind.
Dass sie auch nicht mehr da sind und dass jetzt alle Gefahr für immer vorbei ist. Und also so einen Quatsch fangen wir gar nicht erst an. Also es hat für uns alleine schon in der Überlegung, in der achtsamen Begegnung dessen, was ihnen passiert sein könnte, ist uns total klar, dass das totaler Bullshit wäre und wir uns total unglaubwürdig machen würden darüber.
Mhm.
Aber was wir versuchen, ist zu sagen, dass der Alltag, den wir jetzt und heute haben, ein anderer ist als der, den sie kennen. Und dass es damit einen kompetenten Umgang gibt und dass die Ansprechpartner dafür wir sein könnten. Wenn diese Inns sich denn überlegen können oder vorstellen können oder wenn sie uns fühlen können, wenn sie sich für uns öffnen können, dass wir da sind und kompetent mit dem sein könnten, was hier und jetzt heute passiert. Und eben auch nicht zu forcieren, dass sie Dinge sagen müssen oder dass sie Dinge sagen sollen, sondern, ne, wir merken dann, oh, das ist eine Grenze, okay, wir achten die, wir, ne,
yeah,
wenn ihr darüber, also, ne, wir versuchen da halt nicht mehr so drüber zu gehen, auch nicht, wenn es für eine gute Sache ist oder wenn es wichtig für einen therapeutischen Fortschritt ist oder bla bla. Also die Zeiten sind vorbei. Wir haben das gemacht, wie gesagt, wir sind da schon, wenn ich so zurückdenke, ne, denke ich irgendwie so, ey, wir waren so hart zu uns und wir haben so viel Energie reingedrückt. Ne? Es ist so klar, dass wir viel langsamer hätten vorgehen können und viel klarer, viel strukturierter und einfach viel mehr auf uns selber hören, auch mit unseren, wie wir selber eigentlich, wir haben uns immer dafür geschämt, dass wir eher so ein bisschen geflauscht werden wollen und einfach, dass Menschen, wenn sie mit uns zu tun haben, sich nicht so total auf uns konzentrieren, sondern Raum lassen für uns und da sein lassen, also dass wir okay sind, wie wir sind, ne? Und wir sind das total übergangen in dieser therapeutischen Arbeit. Wir sind da, okay, du sollst mit denen reden, dann redest du jetzt mit denen und wenn da keine Antwort kommt, dann forderst du eine, weil das ist jetzt wichtig. Denn. Also total
diszipliniert
und grob. Grob, wir sind ja, wie die Soldaten über jede Grenze gegangen, weil wir uns dafür geschämt haben, dass wir diese Grenzen überhaupt haben und dass wir lieber gerne ein bisschen lieb angesprochen werden wollen oder so ein bisschen mit einem Gefühl dafür, wie zart das ist und wie fragil das ist im Innen. So dieses,
ja, wobei, ne,
wir haben immer gedacht, du kannst dich jetzt nicht so anstellen. So und
ja, aber, ne, aber ich, also das ist ja, ich glaube, das ist ja was man auch erst lernen kann. Dieses sich nicht anstellen, das ja, könnt ihr, das können wir wahrscheinlich alle ziemlich gut. Und dieses grob was einfordern, das kennen wir auch alle super. Aber ich glaube, so dieses, ne, dieses
achtsame. Wir hätten auch locker einfordern können, genau.
Ja.
Dass man das auch hätte einfordern können, ne? Wenn man irgendwie sagt in so einer Situation, ja, sie sagen, ich soll nach innen kommunizieren, aber ich brauche irgendwie was Zarteres. Wir müssen das jetzt langsamer machen und zarter eben. Vielleicht auch subtiler. Manchmal habe ich das Gefühl, manche Sachen, so wir haben jetzt so dieses ganze, diese ganzen Wackelsachen, die wir hier jetzt haben, ne, so eine Wippemöwe und Papierblumen, die sich über der Heizung drehen, wenn die an ist, und diese Feen über unserem Bett. Ich habe das Gefühl, dass diese Dinge zu haben so ein subtiles, aber total durchschlagendes Ding geworden sind, das für innere Kommunikation. Das sagt nichts. Das drückt nichts aus. Es ist einfach nur schön und es bewegt sich, aber es ist einfach nur schön. Punkt. Das ist schon so, das transportiert auch schon, also ich habe manchmal das Gefühl, dass das mehr transportiert, mehr Sicherheit, mehr Ruhe, mehr, dass das auch mehr Beweis dafür ist, dass heute ein anderes heute ist als das, was früher war. Wo als jede Beteuerung von uns, es ist okay, du kannst dich jetzt öffnen und du kannst dich entspannen, wie auch immer, sondern es ist einfach, ne, eher so ein, weißt du, ja, wie ein Baseballschläger auch so ein Argumentenverstärker sein könnte, ist so eine Wippemöwe oder so eine sich drehende Papierblume für uns so ein totales, so ein totaler Verstärker nach innen zu bringen, es ist okay, wenn ja, du das nicht angucken möchtest, kannst du,
ja.
So, ne?
Es wird halt was transportiert. Ich glaube, ne, man denkt bei Innenkommunikation, glaube ich, immer als erstes an Sprache, an
ja,
Kontakt, an direktes Miteinander. Aber ja, ich glaube auch, dass Innenkommunikation sehr viel mehr ist. Also das, weil wir dachten jetzt auch gerade, ja, irgendwie, ich glaube, wir sind mehr in Kontakt gekommen, als wir zugelassen haben, dass hier Kinderhörspiele sehr viel gehört wurden. So. oder, ne? Irgendwie Ausflüge an bestimmte Orte, die wir jetzt nicht unbedingt, ja, die sind nett, aber das hätten wir jetzt als Erwachsene nicht unbedingt gebraucht. Aber irgendwo in uns war das halt super wichtig. Oder eben ja, auch mal, ja, zuzulassen. Also, ne, ich glaube, Innenkommunikation ist halt auch, na, also, ne, Mitteilungen oder irgendwas zu transportieren nach innen und erfahrbar zu machen. Und weiß ich nicht, auch mal mit irgendwie so einem, Entschuldigung, rotzbängeligen Jugendlichen irgendwo hinzugehen, wo der sich halt auch mal austoben kann. Ne? Schrottplatz, ja, super Sache. Dann kann der sich da 3 Stunden austoben und hinterher ist da plötzlich ein ganz anderer Kontakt. Oder, ne? Und das ist ja, ja auch alles in Kommunikation. Weil eben, ne, dass sie einfach auch mehr ist als Sprache. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig zu sagen, ne?
Ja.
Macht diesen Begriff Innenkommunikation größer. als eben ihn nur auf Sprache zu beziehen und auf gesprochene Worte. Und für uns war das, glaube ich, so ein ne? Da haben wir uns viel, wir sind halt da viel in Kontakt gekommen auch und haben Bedürfnisse hinterfragt oder haben überlegt, wie kann das gehen, ne? Und sind darüber, glaube ich, auch näher gekommen. Und darüber sind wieder Barrieren überwindbarer geworden.
Ja, genau. Wir haben halt auch über diese Dinge, die jetzt bei uns von der Decke hängen, haben wir gemerkt, ey, es ist so subtil, dass man auch immer sagen kann, ich habe nicht hingeguckt. Also es ist so, ne? Es ist sicher, weil, ne?
Ihr macht Teilhabe darüber möglich, oder?
Genau. Und das ist so, wir machen darüber auch Schlaf möglich. Also das war so irgendwie, ne? Wir haben die Dinger an die Wand gehängt und wir schlafen, seitdem wir das hier haben, schlafen wir in unserem Bett. Und das war immer ein Kampf vorher. Das hat halt irgendwie nicht funktioniert und nicht gut. Oder eben nur mit Medikamenten. Und inzwischen funktioniert das so und ich merke halt irgendwie, okay, wenn ich so einen kleinen Moment zur Seite trete, ist da was ich irgendwie beobachten kann, aber auch nicht muss. Und es ist so, es wabert irgendwie was da und ich denke, okay, hi. So. Und ich denke das halt einfach nur und ich denke, oh, hi. Und ich merke das, manchmal merke ich eine Resonanz, die sich dann ganz, also erschreckt wie ein Häschen und gleich wieder wegläuft. Und manchmal ist es einfach nur so ein, ich höre dich. Und Punkt. Und mehr muss da auch nicht. Also so funktioniert das bei uns. Der Hund ist auch so ein Kommunikator. Übrigens.
Magst du da noch ein bisschen mehr zu sagen?
Ja, ich habe den Eindruck, dass unser Hund gelernt hat, wenn ein Innenkind da ist, dann wird gespielt. Das heißt, ich sehe oft an dem Erschöpfungsgrad des Hundes auch, wir viel getobt haben oder nicht. Ich merke aber auch an ihrer Reaktion auf uns, dass sie merkt, dass sie ist auf jeden Fall sehr empfindlich für unser Stresslevel und das ja sowieso. Und ich habe das Gefühl, dass sie uns auch ein Stück weit bündelt. So, dass irgendwie dadurch, dass sie ja eine relativ klare Art hat, auf ihre Gefühle und Bedürfnisse hinzuweisen, gibt sie uns irgendwie auch diesen Reflexionsrahmen zu gucken, wie sind denn eigentlich unsere Bedürfnisse und wie merken wir die gerade und so. Also es ist so ein Reflexionsimpuls immer wieder, der dann auftaucht. Mhm. Gibt so viele Momente auch, also deswegen essen wir zum Beispiel auch mit dem Hund zusammen Abendessen, weil wir wissen, der Hund würde den nicht fressen, wenn er es nicht dürfte. Also wenn es irgendeinen Hinderungsgrund gäbe, dass man jetzt nicht isst oder keine Nahrung zu sich nimmt, dann würden wir das an dem Hund merken. Und das ist irgendwie nochmal so ausgelagert und da ist irgendwas Täteriges auch irgendwie noch mit drin, was gewalterfahren ist. Aber in der Alltagspraxis funktioniert das total gut für uns. Also die Rückmeldungen, die der Hund gibt, sind schon hilfreich. Und ihr habt ja auch einen Hund, habt ihr das auch so? Mhm.
Das ist so ein bisschen dieser Gedanke, ne, dass der Hund dann Teil der Kommunikation oder Teil so einer Kommunikation auch ist. Also was bei uns auch definitiv so ist, ist, dass der Hund ganz klare Wahrnehmung für uns hat, letztlich auch für Resonanzen, die er mit uns hat und für Energien, die da sind oder nicht da sind und auch sehr unterschiedlich reagiert auf einzelne von uns. Also ne, gibt schon auch welche, da weiß sie ziemlich genau, läuft sie dann auch mal bei Fuß. Gibt auch andere, da hört sie gar nicht. Oder, ne, da ist halt dann Tobezeit. Wir haben mit unserem Hund irgendwann nochmal versucht, einen anderen Umgang zu finden und haben versucht, sie da wieder so ein Stück rauszunehmen, weil sie am Anfang ganz viel Stütze war und wir irgendwann gemerkt haben, dass dadurch auch für sie was entstanden ist, was für unseren Hund speziell nicht so gut war. Deswegen haben wir sie, glaube ich, da irgendwie versucht, wieder rauszunehmen und versuchen sehr bewusst mit ihr außerhalb von uns zu kommunizieren. Deswegen wird die, also, ne, das, also deswegen lässt die Frage sich jetzt da nicht so eindeutig beantworten. Oder da ist das für uns im Vordergrund, dass wir das wollten, weil sie halt so stark auf unsere Flashbacks und Dissoziationen und so reagiert hat, haben wir irgendwann versucht, das, glaube ich, so, sie da so ein bisschen, es klingt jetzt hart, aber auszuschließen, um da irgendwie eine neue Ruhe zu finden. Und nehmen sie eher als Marker für irgendwas, aber weniger, dass wir über sie versuchen zu kommunizieren.
Wir haben das inzwischen, wir hatten das bei unserer letzten Krise jetzt im Winter gemerkt, dass wir sie auch nicht aushalten konnten, den Hund. Dass das wirklich schwer wurde, sie zu versorgen und auch wirklich nicht nur schwer im Sinne von, oh, das fällt mir jetzt schwer oder das zieht viel Kraft, sondern wirklich jeder versorgende Handschlag für diesen Hund war irgendwie ein Handschlag, den wir gebraucht hätten. Und wo wir gemerkt haben, okay, wir haben eine Grenze etabliert zwischen uns und dem Hund. Das ist total klar, dass der Hund ein eigenständiges Wesen ist, der absolut abhängig ist von uns. Also, ne, das spielt da auch nochmal mit rein. Ne? Sie kann sich ja nicht dagegen wehren, ob es uns gut geht oder schlecht geht. Sie kann nicht sagen, ich gehe jetzt, ne, ich gehe jetzt weg und seht doch zu, wie ihr klarkommt. Diese Wahl hat sie nicht. Beziehungsweise diese Wahl hätte sie, aber sie würde sich halt immer für uns entscheiden, weil sie uns kennt und weil sie halt so funktioniert. Aber der Punkt ist irgendwie, dass wir gemerkt haben in der, ich habe ja schon gesagt, sie gibt halt immer so Impulse, sich zu reflektieren, ne? Und wir haben das eben darüber gemerkt, wir müssen sie versorgen und das ist total klar, aber wir können es nicht mehr oder die Energie wird immer weniger dafür oder der Raum dafür wird immer weniger. Und das hat uns dann aber auch am Ende dazu befähigt, die Entscheidung zu treffen, okay, jemand anderes passt jetzt ein paar Wochen auf sie auf. Und wir nehmen dafür in Kauf, dass wir Teile der Erziehung dann nochmal wieder übernehmen müssen, wenn wir wieder stark genug sind. Also sie verlernt halt dann Dinge auch, ne?
Ist dann Reflexion ein Teil von Innenkommunikation?
Ja, da auf jeden Fall. Wir müssen immer wieder gucken, tut uns der Hund eigentlich überhaupt gut? Gerade in Zeiten, in denen Essen so ein Thema ist und Sicherheit und also obwohl ich glaube auch nach wie vor, dass Essen und bestimmte Dinge tauchen halt als Thema immer wieder auf und wir schaffen das gerade, also jetzt gerade und ich glaube auch, ich weiß nicht genau, wie lange noch, aber jetzt im Moment schaffen wir das nicht, diese Traumatisierung zu bearbeiten und das so aufzuarbeiten, dass wir den Hund auch noch behalten können. Also das spielt da auch noch mit einer Rolle. Ich glaube, da ist halt immer eher so klar, ja, man muss halt irgendwie gucken und am Ende geht's ja darum, dass man immer noch genug Kraft hat, einfach klarzukommen miteinander. Punkt. Ja, aber es kommt mir jetzt schon recht rund vor, oder? Haben wir noch was vergessen?
Na, ich habe einerseits so ein Gefühl von Innenkommunikation wäre noch so viel mehr, da könnte man noch so viel mehr drüber sprechen. Andererseits, wenn man sich dann mal so hinsetzt und sagt, ne, wir reden da jetzt so strukturiert drüber, scheint es mir jetzt auch gerade rund. Also,
wir können ja die Frage an unsere HörerInnen weitergeben, weil ich glaube, die Person, die den Kommentar geschrieben hat, hatte auch ganz viele Fragen, ob die jetzt beantwortet sind. Und die Einladung besteht auch nach wie vor. Wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr die auch darunter schreiben, wie eure eigenen Erfahrungen sind. Wenn ihr mal einen Blogartikel geschrieben habt darüber zum Beispiel, könnt ihr den da unten teilen, dass andere Leute das lesen können. Und so weiter und so fort, dann haben wir ein bisschen mehr Interaktion da drin und haben auch nicht den Anspruch an uns selber, mit jedem Thema, das wir aufgreifen, alles abdecken zu müssen.
Ja, das ist eine große Schwierigkeit.
Nicht wahr?
Das können wir eigentlich gar nicht.
Eigentlich können wir das gar nicht.
Ich glaube, selbst uns geht es nach dem Podcast so, dass wir denken, ach, darüber hätte man jetzt auch noch reden können.
Ja.
Es ist halt immer der Versuch, einfach, oder, ne? Eigentlich ist es einfach ein Gespräch zu einem Thema, wo wahrscheinlich viel gesagt wird und manches eben dann doch noch gar nicht benannt ist.
Genau.
Aber ich denke auch, vielleicht machen wir für heute hier einen Punkt. Es war schön, mit euch zu sprechen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke
gleichfalls. Lito. Und dann hören wir uns im nächsten Monat. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.